Wir beschäftigen uns jetzt weiter auch mit dem Tag der Wohnungslosen. Habe ich auch Becky Wehle zu Gast hier von der AG Recht auf Wohnen und auch vom Machtlos e.V. Hallo Becky.
Hallo.
Jetzt war gestern ja der Tag der Wohnungslosen. Wie hast du ihn denn erlebt? Wie war dein Gefühl?
Also ich fand das einen sehr gelungenen Tag. Trotz Befürchtung hat das Wetter ja auch mitgespielt und es ist ein trockener Tag blieben. Und aber auch thematisch fand ich es einen sehr gelungenen Tag, weil zum Beispiel Betroffene vor Ort waren, aber auch einbezogen wurden. Also es gibt ein Team Peer in Leipzig, die einen eigenen Stand hatten, wo sozusagen eine Gruppe von ehemaligen Wohnungslosen, die sich sozusagen engagieren, auf das Thema aufmerksam zu machen und anderen Wohnungslosen, jetzigen Wohnungslosen zu unterstützen. Die waren da und es waren noch ganz viele Betroffene an der utopischen Tafel und sind mit den einzelnen Infoständen ins Gespräch gekommen, genau wie die Träger und die sozialen Dienste und die Verwaltung und die Politik miteinander ins Gespräch kommen konnten, sich vernetzen konnten, ne? Und auch sozusagen unsere Sozialbürgermeisterin Frau Dr. Münch sehr lange vor Ort war und sich auch sehr dafür interessiert hat, was die Träger so anbieten an Hilfelandschaft. Von daher, und nicht zu vergessen die Nikolaikirche, die in Kooperation ja auch drin noch ein Gebet und Musik angeboten hat. Von daher fand ich das eine sehr gelungene Mischung und einen schönen Tag, gerade auch in der Innenstadt auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Es hat doch so eine ganze Breite dieser Hilfelandschaft gezeigt und ich habe mich auch sehr gefreut, dass auch eben viele Wohnungslose man dann schon wiedererkennt, weil man doch jedes Jahr dann da auch steht und jetzt auch schon seit ein paar Jahren da am Nikolaikirchhof. Mhm. Vorher war es auch teilweise dann woanders untergebracht, aber auch immer wieder schön, diese Stetigkeit dann auch zu haben, und das bedarf es wahrscheinlich auch in dieser Sache, halt so eine Ausdauer und Stetigkeit, Beständigkeit. Ich wollte auch nochmal so ein bisschen auf die bundesweite Entwicklung schauen mit dir zusammen. Es gibt ja die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW, und die gibt auch alljährlich einen Bericht raus zur Entwicklung der Wohnungslosigkeit. Das ist natürlich ein recht komplexes Unterfangen, denn zählen lässt sich die Wohnungslosigkeit immer noch ziemlich schlecht, da sie oft auch nicht so gut sichtbar ist. Die Menschen schlafen mal da, mal dort, mal draußen, mal auf irgendwelchen Sofas. Und wie soll man die dann reinkriegen in so ein Stück Papier? Das ist manchmal doch gar nicht so einfach. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich Zahlen, aber die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Im neuen Berichtstand, der jetzt von der BAGW rausgegeben wurde, standen auch diesmal die Wohnsituation junger Menschen ein bisschen mit im Fokus. 16,3% aller Hilfesuchenden waren im Jahr 2022, da sind die letzten Zahlen da erhoben worden, unter 25 Jahre alt. Würdest du auch sagen, dass es mehr junge Wohnungslose gibt, oder waren die vorher nur weniger gut sichtbar? Wie nimmst du das wahr aus deiner Arbeit?
Also in meiner Arbeit an sich kann ich jetzt gar keine Tendenz ablesen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung, weil die Zahl an sich konstant geblieben ist im eigenen Projekt. Aber daraus kann man ja keine Schlussfolgerung ziehen, wie das in der Gesamtbreite ist. Und deswegen muss ich diesen Zahlen, auch wenn sie schwierig sind, irgendwie glauben und stimme sie ihnen auch zu und würde sogar sagen, bundesweit ist die Zahl gestiegen, aber die Sichtbarkeit hat sogar abgenommen. Auf einen sehr langen Zeitraum, weil Social Media und die Digitalisierung da eine sehr große Rolle spielt. Junge Menschen sind ganz oft gar nicht wohnungslos oder obdachlos sichtbar im öffentlichen Raum, sondern wir nennen das schon seit vielen, vielen Jahren Sofa-Hopping als Begriff, dass sie sozusagen von mit Social Media natürlich irgendwie viel einfacher eine Unterschlupf bei Freunden, bei Bekannten finden und gar nicht mehr wie vor der Digitalisierung aus vor allen Dingen ländlichen Gebieten in die Großstädte gehen, um sozusagen da in der Anonymität untertauchen zu können und einen Schlafplatz zu bekommen. Sodass eigentlich so auch Debatten sagen, die Sichtbarkeit von jungen Menschen hat wohnungslosen jungen Menschen hat abgenommen, aber die Zahl steigt. Und die Zahl sagt zum Beispiel, dass von 38.000 jungen Menschen, die betroffen sind, 11.000 in Notunterkünften leben oder untergebracht sind, 21.000 aber genau Sofa-Hopping betreiben, also gar nicht sichtbar sind. Und die kleinste Zahl sind ungefähr 6.000, die klassisch auf der Straße im öffentlichen Raum nächtigen. Und diese junge Und ich finde dieses Thema, ich finde es gut, dass die BAG das Thema aufgenommen hat, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, weil diese jungen Menschen ganz oft aus zerrütteten Familienverhältnissen stammen, wo Gewalt passiert ist, wo klar ist, dass die aus der Wohnung raus müssen, dass ganz oft dieser Schritt in eine selbstständige Lebensführung viel zu zeitig kommt, auch aufgrund von Kosten zum Beispiel bei Heimunterbringung oder betreuten Wohnen, die jungen Menschen viel schneller in der Selbstständigkeit sozusagen entlassen werden und da noch damit gar nicht klarkommen mit der Führung einer eigenen Wohnung sozusagen und für die jungen Menschen mit Wohnungslosigkeit nochmal eine ganz andere Dynamik aufgeht, was auch Weichen für das zukünftige Leben anbelangt. Also ohne Wohnung ist es schon schwer, eine Arbeit nachzugehen, aber eine Ausbildung zu machen, das ist ja noch, also ich finde, das ist nochmal eine andere Nummer sozusagen. Und ohne Ausbildung ist natürlich irgendwie die Biografie auch anders vorbestimmt, als wenn man eine Ausbildung machen konnte. Und die Jungen, und da sind auch gleichermaßen Frauen wie Männer betroffen. Und es sind alle Gesellschaftsschichten betroffen. Also bei jungen Menschen ist es nicht zwangsläufig ein Armutsthema nur, sondern diese zerrütteten Familien gibt es natürlich in allen gesellschaftlichen Schichten und damit sind sozusagen junge Menschen auch aus allen gesellschaftlichen Schichten betroffen von dem Thema. Und es hat zugenommen, glaube ich, weil der Mangel an bezahlbarem Wohnraum auch größer geworden ist, vor allen Dingen auch an bezahlbaren Wohnraum, der für junge, einzelstehende Personen geeignet ist. Kleine Wohnungen gibt es so gut wie gar nicht. Und dieser Mangel an bezahlbarem Wohnraum verschärft natürlich auch Situationen in Familien, auf engen Räumen. Corona hat da nochmal ganz viel gemacht, wo man sagt, ja okay, das waren Familien, da hat es vielleicht vorher schon ein bisschen gebrodelt, aber Corona mit der ganzen Situation hat das nochmal angeheizt und hat nochmal mehr junge Menschen sozusagen raus aus den Elternhäusern getrieben oder die Eltern haben sie sozusagen vor die Tür gesetzt.
Ja, bis in die 90er Jahre hinein, bis in die 2000er sogar, wurde Leipzig auch als schrumpfende Stadt betrachtet. Es gibt ja auch so eine Umkehrung dieser Entwicklung halt, dass die Stadt sich immer mehr verdichtet, die Stadt immer baulicher verdichtet wird und auch verwertungstechnisch immer mehr wird vermietet halt und auch teurer vermietet sozusagen. Das ist auch so ein Faktor, der vielleicht dann mit dazu beiträgt. Aber jetzt waren wir auch schon so ein bisschen in dein Fachgebiet reingekommen, die mobile Jugendarbeit bei Machtlos e.V. Kannst du vielleicht deinen Alltag auch so ein bisschen beschreiben, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, was das dann tatsächlich für Dinge sind, die dich da Tag für Tag beschäftigen?
Naja, mobile Jugendarbeit ist ja sehr vielfältig und wendet sich erstmal an alle jungen Menschen, die man in einem bestimmten Stadtgebiet antrifft. Deswegen würde ich jetzt mal auf das Thema Wohnungslosigkeit fokussieren und wo wir damit in Berührung kommen, weil wir haben natürlich auch andere Themen wie zum Beispiel U18-Wahl oder Schulstress und die ganzen Themen würde ich jetzt aber außen vor lassen und mich darauf konzentrieren, wo wir in Berührung kommen mit Wohnungsmarkt, beengten Wohnsituationen oder auch Wohnungslosigkeit. Und wir haben das Gefühl, dass wir eigentlich, egal mit welchen speziellen Gruppen wir in Berührung kommen, dass bei allen das Thema Wohnen eine große Rolle spielt. Genau, manchmal sind es die beengten Wohnverhältnisse, manchmal ist es ein Thema, dass Jugendliche aus dem Stadtteil wegziehen müssen mit ihren Eltern, weil die Eltern sozusagen hier die Wohnung nicht mehr halten können und in einen anderen Stadtteil ziehen müssen oder aufs Land ziehen müssen, wo sie sich die Wohnung noch leisten können, was natürlich für junge Leute bedeutet, dass es Beziehungsabbrüche gibt, dass es in eine neue Schule gehen müssen und ganz viel passiert, mit dem die dann sich auseinandersetzen müssen. Wir arbeiten auch viel mit jungen Geflüchteten zusammen, wo wir merken, dass die extrem lange in Gemeinschaftsunterkünften wohnen bleiben müssen, weil sie einfach auf dem Wohnungsmarkt draußen keine Wohnung finden und haben das Gefühl, dass junge Menschen per se am Wohnungsmarkt, weil der hier so verdichtet und verknappt ist, eigentlich benachteiligt sind aufgrund schon ihres Alters. Also wenn 10 Leute sich auf eine Wohnung bewerben, wird natürlich der 30-Jährige mit der guten Lohnbescheinigung genommen als der, sage ich jetzt mal, 19-jährige Mensch, der vielleicht in Ausbildung steht und noch gar keine Vormieterbescheinigung abgeben kann. Das heißt, da gibt es so ein paar Sachen, wo die benachteiligt werden. aufgrund ihres Alters und wenn dann sozusagen sowas noch wie migrantischer Background dazukommt, ist natürlich so eine Doppelbenachteiligung am Wohnungsmarkt da. Und deswegen haben in den letzten Jahren sozusagen Begleitungen auf dem Wohnungsmarkt bei uns im Alltag stark zugenommen.
Ja, jetzt sind wir auch schon mittendrin im Wohnungsmarkt. Ein schwieriges Ding. Ich war auch mal eine Zeit lang mit Geflüchteten da unterwegs und habe immer versucht, die in eine Mietwohnung zu bringen. Von der Leipziger Syrienhilfe hatte ich gearbeitet. Und das war auch nicht so einfach dann. Ich habe da auch viel Erfahrung gemacht, dass man dann doch nicht so sehr erfolgreich ist und das auch sehr anstrengend ist dann halt schwierig, weil man immer wieder abgewiesen wird. Und der Wohnungsmarkt hat sich ja auch nicht gerade zum Positiven entwickelt, so, sondern ist komplizierter geworden. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die unterstützt ja den Tag der Wohnungslosen auch bundesweit und die hat auch selber so Strategien formuliert. Ganz oben steht da natürlich auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch in Leipzig stagniert der soziale Wohnungsbau schon seit langer Zeit. Glaubst du als Teil der AG Recht auf Wohnen, dass die Stadt Leipzig da genügend auf die Bautätigkeit und Sozialbindung einwirken kann? Oder müsste da auch mehr Förderung vom Bund und vom Land kommen? Bundesweit wurde ja auch so ein nationaler Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030 formuliert, was natürlich dann auch impliziert, dass der Bund sich eigentlich auch verantwortlich fühlen müsste, nur eben der soziale Wohnungsbau auch ein schwieriges Unterfangen ist eben. Mhm. Ja.
Also genau, es ist ein schwieriges und komplexes Thema. Auf sozialen Wohnungsbau hat eine Kommune schlecht Einfluss, weil das auf Landes- und Bundesebene geregelt wird. Wenn da keine Mittel ausgeschüttet werden, dann ist halt kein Geld da. Die Kommune hat meines Erachtens dann schon das Dilemma irgendwas, was Finanzen anbelangt. Und sie tun aus meiner Perspektive oder versuchen schon das Möglichste, was sie machen können, indem sie zum Beispiel Immobilien zurückkaufen, um ihre eigene Infrastrukturen auch für Wohnungsnotfallhilfe vorzuhalten. Sie versuchen in Kooperation mit verschiedenen Vermietungen zu gehen, um Gewährleistungswohnungen vorzuhalten und so weiter und so fort. Aber ihr Einfluss auf diesen privaten Immobilienmarkt ist natürlich gering. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen auch viel aus der Vergangenheit, was wir gerade schon hatten mit schrumpfender Stadt, jetzt sozusagen irgendwie wie so ein Bumerang zurückkommt. So, und das sind große Herausforderungen, die meines Erachtens eine Kommune nicht alleine schaffen kann.
Ja, das ist eine komplizierte Sache, Lage. Und mit dem Modellprojekt Eigene Wohnung möchte man ja in Leipzig auch in Anlehnung an die Housing First-Idee, eben die Idee, dass Wohnungslose gleich erstmal zu einer Wohnung kommen und dann erst sich auch um vielleicht andere Probleme noch gekümmert wird, weg von so dieser Idee der Gemeinschaftsunterkünfte, die ja auch viele ja, Nachteile haben. Glaubst du, dass man trotzdem auch wichtig ist, auch die Notschlafstellen weiter auszubauen? Es gibt ja da auch zum Beispiel den Plan in der Kurt-Schumacher-Straße in der Nähe vom Hauptbahnhof, soll so ein ehemaliges Hostel ab 2026 auch genutzt werden. Muss man also schon so zweigleisig fahren? Wie denkst du, dieses Housing First ist ja doch auch begrenzt dadurch, dass es eben ja so wenig Wohnungen dafür gibt?
Na, einerseits ist das Housing First begrenzt, weil es so wenig Wohnungen gibt und andererseits ist es auch ein längerfristiges Angebot und vielleicht auch ein Angebot, was nicht für alle wohnungs- und obdachlose Menschen passend ist. Deswegen ist das ein Angebot unter vielen. Das heißt, solche Einrichtungen wie das ehemalige Hostel, was als Notschlafstelle eröffnet werden soll, braucht es in Leipzig. Also zum Beispiel da bei diesem Projekt ist die Lage entscheidend. In Nähe von Hauptbahnhof, Hauptbahnhöfe sind Anziehungspunkte für wohnungs- und obdachlose Menschen. Man sieht das ja sozusagen auch in Leipzig, wie viele Menschen dort sind und welche hohe Auslastung auch die Bahnhofsmission hat. Das heißt, das ist total wichtig, an solchen Orten diese Einrichtungen zu schaffen. Und andererseits nicht nur dort, sondern ich finde auch, im Großen und Ganzen braucht es dann einen Ausbau. Natürlich habe ich gerade schon bei der letzten Frage gesagt, ist man da auch wieder bei dem Dilemma von fehlenden Finanzen. Aber wenn wir jetzt wären bei Wünsch dir was und man hätte genügend Geld für alles, sage ich, ist es zwingend notwendig, viel mehr solche Einrichtungen vorzuhalten. Auch viel kleinere Einrichtungen, die auf Stadtbezirke verteilt sind und nicht große Einrichtungen am Ende, am Rande der Stadt, wo Betroffene vielleicht gar nicht hinwollen oder nicht hin können, weil die Wege zu weit sind. Das ist das eine. Und das andere, wir merken das in den letzten Zeit auch, dass dass es immer mehr Bedarf gibt, auch an speziellen Einrichtungen für einzelne Zielgruppen. Es gibt immer mehr ältere obdachlose Menschen, die vielleicht sogar schon einen Pflegebedarf haben. Die können nicht in, sage ich jetzt, einer regulären Notschlafstelle untergebracht werden, weil ein ganz anderer Bedarf da ist. Oder auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und in unserem Feld sagen wir ja, dass es zum Beispiel eine Stadt wie Leipzig in der Größe und Anziehungskraft auch eine spezielle Notschlafstelle für junge Erwachsene braucht, weil die einerseits diese Einrichtungen, die es gibt, nicht nutzen wollen und können. Und der Bedarf dieser Menschen auch ein ganz anderer ist, weil sie an einer ganz anderen Stelle in ihrer Biografie stehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Sie haben einen ganz anderen Unterstützungsbedarf in den Einrichtungen auch als Menschen, die 40, 50 Jahre sind. So.
Da gibt es ja auch im Leipziger Süden das Jugendhaus Leipzig und das Südpol, glaube ich, was sind da noch spezifische Probleme bei der Notunterbringung von jungen Menschen unter 18 und über 18? Siehst du da noch Besonderheiten oder?
Ja, auf jeden Fall gibt es da Besonderheiten. Bei unter 18 und über 18 reden wir von Minderjährigkeit und Volljährigkeit, was an extremen Auswirkungen auf die Gestaltung von Projekten hat, von Betreuungspflichten, von Anwesenheit von Fachkräften. Also junge Menschen unter 18 können nicht oder in seltensten Fällen sozusagen unbeaufsichtigt sein. Also das heißt, das hat eine extreme Auswirkung auf die Ausgestaltung der Einrichtung. Und wenn du Jugendwohnen genannt hast, ist ein sehr gutes, sehr wichtiges Angebot, aber es ist ein anderes Angebot als eine Notschlafstelle, wo ich mal schnell hingehen kann, wenn ich gerade aktuell keine Wohnung habe, sondern das ist ja sozusagen eine in irgendeiner Art und Weise eine längerfristige betreute Wohnform, um Menschen sozusagen über Monate oder gar Jahre sozusagen in Sozialarbeit mit sozialarbeiterischer Begleitung eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Davon, aber das ist ein ganz anderes Thema, davon braucht es natürlich auch noch mehr Einrichtungen, aber das wird die Situation von ich brauche heute einen Schlafplatz nicht ändern.
Das sind ja auch nochmal unterschiedliche Bedarfe vielleicht. Mhm. Ja, es gibt ja auch so eine Selbstorganisation wohnungsloser Menschen und das ist auch in Leipzig ja schon ein bisschen angekommen, die Idee mit so einem Peer-Prinzip, also quasi die Idee, dass so wohnungslose ErfahrungsexpertInnen auch quasi so kleine Stellen haben. Beim Suchtzentrum gibt es das zum Beispiel schon, glaube ich, in Leipzig. Denkst du, dass diese Idee auch noch ausbaufähig ist, dass man eben die Perspektive von wohnungslosen Menschen da stärker mit einbringt, um halt auch diese Lobby vielleicht nochmal dann passgenau auf die Bedürfnisse anzugleichen?
Ja, definitiv. Also von den vielen Aktionen, die es gestern zum Tag der Wohnungslosen gab, gab es nur eine oder vielleicht auch zwei, die ausschließlich von wohnungslosen und ehemals wohnungslosen Menschen organisiert worden ist und sie ihre Sicht auf die Dinge auch vortragen konnten. Alle anderen Aktionen waren in irgendeiner Art und Weise stellvertretend und meiner Meinung nach ist soziale Arbeit oder sollte soziale Arbeit immer nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe stattfinden, sodass das extrem wichtig ist, wohnungslose Menschen einzubeziehen und das auch gut ist, weil die sind nämlich die Expertinnen für dieses Thema und können ihre Erfahrungen, ihre Strategien auch von Peer-to-Peer weitergeben an Leute, an andere, die betroffen sind.
In Berlin gab es ja auch so eine Mini-Konferenz von der wohnungslosen Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, Wohnungslosenstiftung. Der Dr. Stefan Schneider, der war letztes Jahr ja auch hier und hat das da initiiert. Und das wollen wir ja vielleicht bei Radio Blau auch nochmal ein bisschen genauer abdecken. Das ist ja eine ganz gute Entwicklung eigentlich, dass diese Selbstvertretung gestärkt wird. Und ja, vielleicht nochmal wollen wir eingehen auch auf die Situation von Flint da, von wohnungslosen Mädchen, jungen Frauen oder queeren Personen. Glaubst du, dass das auch noch mehr Aufmerksamkeit braucht und welche Rolle spielt diese Kategorie Geschlecht in deiner Arbeit? Also was ist denn da die Besonderheiten nochmal?
Also die Kategorie Geschlecht spielt auf jeden Fall eine Rolle, obwohl, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Verteilung von Betroffenheit auf junge Männer und junge Frauen oder Flinter eine ähnliche ist, also ausgewogen ist. Nichtsdestotrotz ist aber die Situation für junge, wohnungslose Flinterpersonen nochmal eine prekärere als für Männer, weil die Abhängigkeit zum Beispiel beim Sofa-Hopping nochmal eine ganz andere ist. Ganz oft sozusagen auch Formen von Prostitution eine Rolle spielen, um dieses Sofa zu bekommen. Oft auch junge Frauen abhängig sind von der Wohnung ihres aktuellen Partners oder Partnerin, und wenn die Beziehung in die Brüche geht, eine Wohnungslosigkeit damit verknüpft ist. Und auch zum Beispiel in der professionellen Prostitution von Frauen ist ganz oft die Arbeitsstelle gleich der Wohnort, und wenn die nicht arbeiten gehen oder arbeiten können, dann verlieren sie automatisch ihre Wohnung. Das ist ein Thema, was es bei Männern gar nicht gibt. Und andererseits ist das Risiko oder die Gefahr auch von Übergriffen für Flinterpersonen, wohnungslose Flinterpersonen im öffentlichen Raum eine ganz andere als für Männer. Und gleichzeitig sind sie aber in diesen Räumen, in diesen öffentlichen Räumen viel weniger sichtbar, weil das sind Räume, die eher von Männern dominiert sind und Flinterpersonen man viel seltener antrifft im öffentlichen Raum, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass die Zahlen ausgewogen verteilt sind.
Ja, vielleicht gehen wir auch nochmal auf den Machtlos e.V. ein. Ihr sucht auch neue Räume. Was sind so die Dinge, die bei euch so auf dem Plan stehen, jetzt auch vielleicht für die Gegenwart und die kommende Zukunft?
Das ist vielleicht eine erfreuliche Nachricht, die mit dem Immobilienmarkt zusammenhängt. Wir suchen nicht mehr. Wir haben unsere Suche erfolgreich abgeschlossen. Und wir können sozusagen verkünden, dass wir ab November in einer neuen Anlaufstelle sein werden und nicht mehr in der Sassemildenstraße zu finden sind, sondern dann ab November in der Kurt-Eisner-Straße 44.
Was sind das sonst für Themen, was die AG Recht auf Wohnen vielleicht gerade so beschäftigt? Was halt sind da, gibt es da bestimmte Dinge, die jetzt so auf der Agenda stehen für die nächste Zeit, oder seid ihr schon jetzt, wurschtelt ihr so vor euch hin?
Nein, wir wurschteln nicht so viel vor uns hin, aber wir haben natürlich in den letzten Wochen oder zwei Monaten mit Sommerpause sehr fokussiert auf den Tag der Wohnungslosen, der nun gestern war, und wir werden schon in der nächsten Sitzung erstmal auswerten und gucken, welche neuen Themen wir angehen, aber wir sind unabhängig vom Tag der Wohnungslosen natürlich an mehreren Themen dran. Es steht eine Strategiekonferenz der Wohnungsnotfallhilfe wieder auf der Agenda, in die wir uns auch einbringen werden. Und wir haben diese Themen, die unterschiedlichen Bedarfe, die ich vorhin schon genannt habe, für verschiedene Gruppen auch schon andiskutiert und werden das weiterführen und wollen sozusagen da auch fachlich uns austauschen und vielleicht Ideen entwickeln, wie man für zum Beispiel wohnungslose Menschen mit psychischen Erkrankungen oder alte Menschen oder junge Menschen auch spezielle Angebote entwickeln kann.